Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wir sprechen heute über Novo Nordisk und über PayPal, denn hier hat sich nach den Zahlen einiges getan. Und wenn man investiert ist oder wenn man überlegt einzusteigen, dann ist dieses Update, so denke ich, sehr interessant. Legen wir mal los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. So. Eigentlich, weil mir ja zu Hause keiner meine Mitleidsnummer abkaufen will, wollte ich mich bei euch darüber beschweren, wie meine letzte Nacht gelaufen ist. Ich bin tatsächlich, ich habe mich so gefreut auf das Spiel vom FC Bayern München, das Rückspiel gegen Paris Saint-Germain. Und dann war nach 3 Minuten ja schon mal ein kleiner Schock. Und dann, jetzt kommt's und da sagt man, okay, das passiert auch nur über 50-Jährigen. Kann sein, habe ich ganz kurz umgeschaltet zu Modern Family, bin dabei eingeschlafen. Und die ganze Nacht konnte ich dann bis ungefähr 3 Uhr nicht richtig schlafen, weil ich dachte, wie ist es ausgegangen? Aber in so einem Halbschlaf, und dann bin ich um 3 Uhr nachts einmal kurz aufgestanden, denn ich habe das Handy nicht am Bett liegen, soll man ja nicht, und habe nachgeguckt, wie es ausgegangen ist. Und dann konnte ich ja weniger zufrieden einschlafen. So, die Mitleidsnummer ist durch. Jetzt sprechen wir über Novo Nordisk und wir sprechen über PayPal und ich gebe euch ein Update. Wichtig, vorher. Ich habe euch heute Morgen den Report versendet, denn es gibt eine Aktie. Ich mag es, wenn du Wetten hast. Wenn es so weiterläuft wie in den letzten 18 Monaten, so rum, dann wird diese Aktie performen. Sie wird den Markt sogar outperformen. Wenn nicht, dann stürzt sie ab. Solche binären Geschichten finde ich gar nicht mal so uninteressant. Man muss aber die Hintergründe kennen und die habe ich genau heute Morgen im dem Report für euch erläutert. Von der Aktie habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Und dementsprechend, dieses amerikanische Unternehmen ist eine Hop- oder Top-Wette mittlerweile. War mal anders. Aber, also, falls ihr diesen Report haben möchtet, glaube, das liest sich ganz spannend, dann geht ihr auf den Link hier in den Shownotes oder geht direkt auf www.lars-erichsen.de und tragt euch dafür ein. Novo Nordisk, über die Aktie habe ich hier auf dem Kanal vor, gerade mal 2 Wochen gesprochen. Das Video lautete, lass mich nachgucken, Novo Nordisk plus 60%. Jetzt sind wir mittlerweile etwa 18% höher, während ich hier drauf schaue. Zeit für ein Update. Und wichtig jetzt schon mal, ich habe ja dort beschrieben, ich will niemanden dazu aufrufen, irgendeine Aktie zu kaufen. Dass ich hier langfristig investiert bin, weiß jeder, dass ich bestenfalls am Top hätte verkaufen sollen, weiß jeder. Ich bin zwar jetzt sehr deutlich im Plus, aber keine Frage, die Korrektur war vorhanden. Ich habe euch mehrfach erläutert, warum ich investiert bin und ihr entscheidet, ob ihr investiert seid oder ob ihr das Ganze als Trade, als aktive Aktion betrachtet. Dann würde ich sagen, die Tiefs sollten nicht mehr unterschritten werden. Euer Setup kennt nur ihr, aber jetzt darf es hier keine neuen Lows geben. Keine Frage. Der Kurs lag, als wir drauf geguckt haben, bei etwa $40. Jetzt sind wir, ich habe jetzt die ADRs genommen, weil sie zum Zeitpunkt der Aufnahme damals liefen, sind wir bei 46, im Top waren wir bei $47 und dementsprechend also höher als vor 2 Wochen, aber immer noch deutlich unter dem Allzeithoch. Es gab Zahlen. Und zwar Zahlen, die vom Markt gefeiert wurden. Es gab eine Aufwärtskurslücke, bei denen ich aber auch Punkte finde, nach wie vor, die ich als kritisch betrachte. Also der zentrale Katalysator in dieser Analyse des letzten Videos vor 2 Wochen, war die Wegovy-Pille. Wurde am 9. Januar in den USA eingeführt, potenzieller Wendepunkt, weil viele Marktteilnehmer bezweifelt haben, ob eine orale Variante überhaupt funktionieren würde. Sie hat funktioniert. Im ersten Quartal 1,3 Millionen Verschreibungen, $354 Millionen Umsatz. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum die Aktie so abgegangen ist. Das ist das Doppelte dessen, was Analysten erwartet hatten. Es ist auch noch mehr, als ich vor 2 Wochen beschrieben habe, in einem bullischen Szenario. Das heißt, die kumulierten Verschreibungen seit dem Start haben inzwischen 2 Millionen überschritten, was Novo Nordisk als stärksten GLP-1-Volumenstart in der Geschichte der USA bezeichnet. Das ist nicht nur eine kleine Abweichung vom Konsens, das hat funktioniert, eine Verdopplung der Erwartungen in einem Quartal. Das Unternehmen hat daraufhin seine Guidance fürs Jahr angehoben. Umsatz und operativer Gewinn sollen nun um 4-12% zurückgehen. Warum und was Währungsverluste und so weiter damit zu tun haben, habe ich beschrieben. Also, wenn ihr die Ursprungsanalyse euch nochmal anhören möchtet, die war ein bisschen umfangreicher. Eine Verbesserung gegenüber der früheren Schätzung von -5-13%. Also immer noch negativ, aber man hat die Guidance angehoben. Das ist vielleicht, wir wissen es erst im Nachhinein, nur eine kleine Verschiebung, aber es ist das erste Aufwärtssignal seit mehreren Quartalen. Und das ist der Grund, warum der Markt hier die Trendwende zumindest dem Kurs nach eingeleitet hat. Das gesamte Wegovy-Franchise hält nun 65% aller neuen Verschreibungen im US-Adipositas-Markt. Völlig egal. Das habe ich in der alten Analyse genauso als Szenario beschrieben und nun hat es sich, Stand jetzt, materialisiert. Was allerdings anders kam, und das muss man auch sagen, das größte Risiko in der alten Analyse, gerade mal 2 Wochen näher, war CagriSema als eine mögliche Pipeline-Enttäuschung. Und das ist eingetreten. Und das hat der Markt zwar nicht gestraft, aber es ist fast noch härter als antizipiert. Also im Februar ist CagriSema im direkten Vergleich mit Eli Lillys Zepbound in einer Studie ja bereits gescheitert, insofern als dass die Daten einfach schwächer waren. Und gleichzeitig hat Eli Lilly jetzt im April seine eigene orale Lösung auf den Markt gebracht. Das heißt also, man kann jetzt auch den Wirkstoff von Eli Lilly einfach per Pille einnehmen. Und in seiner dritten Woche nach dem Start gab es jetzt 5.612 Verschreibungen verglichen mit etwas mehr als 18.000 für die Wegovy-Pille in vergleichbare Periode nach dem Launch. Das heißt also, bei den oralen Verschreibungen liegt Novo Nordisk aktuell, wir haben jetzt erst 6 Wochen, ganz klar vorne, aber wir werden erst in 2 Quartalen wissen, wie weit Lilly hier aufschließen kann oder theoretisch natürlich auch überholen kann. Der dritte Faktor, die US-Umsätze sind im ersten Quartal auf bereinigter Basis um 11% gesunken, getrieben durch niedrigere realisierte Preise. Das heißt, der Preisdruck ist weiterhin real, er ist anhaltend. Die Volumenstrategie funktioniert, aber die Marge leidet. So, wenn wir uns die Aktie anschauen, dann hat sich die Kernthese bis jetzt, es ist ja nicht mehr das gleiche, ob du am Allzeithoch notierst oder eben zu einer Bewertung, als ob alles schief laufen würde, bis jetzt hat sich das bestätigt. Novo Nordisk war noch nie ein Sanierungsfall. Und ich habe mir auch überlegt, an viel zu vielen Stellen, das gebe ich ganz offen zu, habe ich vielleicht an diesem Punkt dann darauf hingewiesen, was Privatanleger verkehrt sehen. Privatanleger orientieren sich sehr oft am Kurs. Ein Kurs fällt, wir kommen ja auch gleich noch zu einem weiteren, der deutlich gefallen ist. Dementsprechend kann da alles nicht gut laufen. Tatsächlich schaut man aber auf Bewertung. Aber vielleicht sollte ich gar nicht darauf hinweisen. Denn wir alle machen an der Börse ja auch bei einer Umverteilung mit. Hier wird ja nicht neues Kapital geschaffen. Und wenn jemand partout seine Analyse nur am Kurs ausrichten möchte, mal abgesehen von charttechnischer Analyse, dann sollte ich das einfach so stehen lassen. Und das werde ich zukünftig. Die Risiken sind real. Das heißt, CagriSema als Wachstumstreiber ist vorerst aufgefallen. Der Preisdruck in den USA ist weiterhin real. Lilly bleibt mehr als nur ein ernstzunehmender Wettbewerber. Aber bis jetzt muss man wirklich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier ein zyklisches Tief erwischt haben, sehr hoch ist. Die Wegovy-Pille hat sich als echter Wendepunkt erwiesen. Darauf hat man viel gesetzt und die Reaktion war deutlich schneller und deutlich stärker als der Konsens. Das heißt also, wir haben einen absolut intakten Cashflow. Wir haben letzte Zahlen 81% Bruttomarge zu nach wie vor einem sehr niedrigen Multiple. Das heißt, die Bewertung ist niedrig. So, wer vor 2 Wochen gesagt hat, ist nichts für mich, der sollte jetzt, weil die Aktie 18% gestiegen ist, wahrscheinlich auch nicht reagieren. Aber das als Update mal für euch hier auf dem Kanal. Und PayPal ist eine Aktie, die ich ebenfalls hier beschrieben habe. Das ist schon etwas länger her und gesagt habe, das ist für mich nach wie vor nicht überzeugend, obwohl das Unternehmen günstig ist. PayPal steht in etwa auf dem Niveau, und ich glaube, ich habe sie direkt nach dem Ausverkauf beschrieben, bei $40 sind wir ein bisschen höher. Wir haben erst eine Erholung gesehen und dann einen Kursabschlag. Warum den Kursabschlag? Warum? Weil die Zahlen nicht so gut waren, wie sich das einige erhofft haben. Und grundsätzlich mal kann man natürlich bei PayPal durchaus sagen, so viele User sollte das nicht etwas wert sein. Aber um wirklich zu verstehen, was ein Unternehmen wert ist, muss man sich natürlich die Zahlen genau anschauen. Meine Skepsis gegenüber PayPal war ja struktureller Natur. PayPal verliert an Relevanz. Nicht, weil das Unternehmen jetzt furchtbare Arbeit leistet, weil das Produkt nicht funktioniert. Das tut es. Ich nutze es sogar sehr regelmäßig. Sondern ich bin ja Android-User. Ja, es ist also quasi so ein Opfer. Und dementsprechend nutze ich keine Apple Pay. So, und dann, ich habe verschiedene. Das funktioniert bei Apple, glaube ich, sehr, sehr gut. Darum geht es gar nicht. Ich wollte damit nur sagen, ich nutze auch PayPal als App gerne. Ich nutze es aber auch, um genau das zu machen, Family and Friends Geld senden. So, die Zahlungsinfrastruktur um PayPal herum hat sich schlicht und einfach verändert. Apple Pay, Google Pay, die sind natürlich tief in den Smartphones integriert. Kein Apple-User wird wahrscheinlich PayPal in seiner App nutzen als Zahlungsmittel. Dann haben wir noch neue. Vero, das ist das europäische Bankenkonsortium, hat inzwischen, das ging schneller ehrlicherweise als ich dachte, aber die pushen das natürlich über jede Volks- und Raiffeisen- und Sparkasse. 43 Millionen Nutzer und expandiert übrigens auch in E-Commerce, wodurch durch sehr niedrige oder nicht vorhandene Gebühren. Amazon Pay, Block, Stripe, das sind ja all diese großen Namen, die um dieselben Transaktionen konkurrieren. PayPal ist schlicht und einfach, das muss man auch sagen, nicht kollabiert. 439 Millionen aktive Accounts, das ist viel. Verarbeitetes Zahlungsvolumen in diesem Quartal $500 Milliarden. Dazu freier Cashflow. Also nochmal, es geht nicht darum, dass bei PayPal demnächst die Lichter ausgehen. Es geht darum, dass ein Unternehmen in dieser Größenordnung bei 7% Umsatzwachstum im Jahr und 1% Wachstum beim Gewinn und nahezu keinem Wachstum bei den Usern schlicht und einfach in einer Phase der Stagnation ist. Und dann fragt man sich natürlich, warum sollte ein Unternehmen, bei dem dieser Trend immer weiter erkennbar ist, wo soll denn herkommen, dass sie morgen, nächstes Quartal, in zwei Quartalen dann wieder wachsen. Genau das fehlt. Es gab hier mal einen CEO, der gesagt hat, das machen wir jetzt neu. Das hat aber eben nicht gefruchtet. Zumindest haben die Zahlen das nicht gezeigt. Der Umsatz, wie gesagt, ist auf $8.35 Milliarden gestiegen. Zahlungsvolumen 11% auf, ich habe es gesagt, $464 Milliarden. Das Non-GAAP-EPS ist um 1% auf $1.34 gestiegen. Das war sogar etwas mehr als der Konsens. Der Gap-Nettogewinn fiel aber um 14% auf $1.11 Milliarden. Das Gap-EPS sank um 6% auf $1.21. Die operative Marge auf Gap-Basis komprimierte sich um 1.82% auf 17.8%. Und das ist das Signal. Ein Unternehmen, das auf Gap-Basis 14% weniger verdient als im Vorjahresquartal und das in einem Quartal, in dem ja der Umsatz um 7% gestiegen ist. Da fragt man sich, wo ist die Marge hin? Also steigender Umsatz, aber der Gewinn steigt nicht wirklich. Was ist das Problem? Diese wachsende Differenz zwischen Non-GAAP, ich weiß, das ist ein bisschen langweilig, es ist einfach die Bilanzierung, es gibt verschiedene, zwischen Non-GAAP und GAAP ist kein Zufall, zeigt also, dass das berichtete Ergebnis ganz offensichtlich um irgendwelche Bereinigungen verbessert aussieht oder gestützt aussieht, was auch immer, es ist nicht illegal. Aber man muss genau reingucken und sagen, okay, die aktiven Accounts wachsen um 1% auf 439 Millionen. Sie sind unter dem Strich über mehrere Quartale stagniert. PayPal gewinnt also keine neuen Nutzer. Was macht ein jedes Unternehmen dann? Es versucht, aus den bestehenden Nutzern mehr rauszuholen. Und da haben wir die Lösung dafür, dass der Umsatz steigt, aber der Gewinn nicht. Das heißt also mehr Transaktionsvolumen, das TPV, Total Payment Volume, das wächst, aber man braucht dafür natürlich Marketingausgaben und. Und am Ende des Tages ist der Hebel, der die Wachstumszahlen hält, in diesem Fall dann offensichtlich der Versuch, die bestehenden Kundenbeziehungen zu intensivieren. Man will eben dazu anreizen, das mehr zu nutzen. Das führt aber eben nicht dazu, dass man neue Marktanteile gewinnt. Und das führt eben nicht dazu, dass man unter dem Strich mehr Gewinne erzielt. Das heißt also, diese Outperformance auf Umsatz- und EPS-Ebene hat sich nicht durchgeschlagen auf den Gewinn. Und deswegen ist PayPal auch, weil der Markt so etwas wahnsinnig schnell natürlich sieht und erkennt, ist auch um fast 9% gefallen. Offen gesagt, würde ich PayPal auf diesem Niveau, wenn ich denn investiert wäre, nicht mehr verkaufen. Das aktuelle KGV beträgt 8, irgendwas, glaube ich. Lass mich schauen. 9. Ja, kommt drauf an, wenn wir die Schätzung für die kommenden Jahre nehmen, dann dürfte es natürlich nur langsam sinken, weil der Gewinn ja nur langsam steigt. Das ist zumindest die Erwartungshaltung. Zuletzt gab es ja keinen steigenden. Okay, 2,27er KGV wäre dann 8. Aber das ist bezogen auf den, wenn man jetzt einfach sagt, freier Cashflow und so weiter, mag das günstig erscheinen. Nur, es kommt nichts zusätzlich rein. Das heißt, diese schrumpfenden Margen plus stagnierenden Nutzeranteil ergeben einfach kein Aufwärtsszenario. Und da muss man zuerst irgendwas sehen. Und das in einem Umfeld, ja. Es gibt noch, muss man sagen, ein Fintech-Flagship, wenn man so will, so nettes PayPal selber, Venmo. Und es gibt eine KI-gesteuerte Checkout-Plattform von PayPal. Das heißt also, es ist nicht ausgeschlossen, dass PayPal mit diesen neuen technischen Anwendungen auch neue Nutzer gewinnen kann und. Aber sie haben wahnsinnig viel Wettbewerb. Kurzum, ich würde einen echten Turnaround abwarten. Und der muss fundamentaler Natur sein. Und warum dann nicht auch in PayPal investieren? Aber ich möchte mein Kapital nicht binden über viele Quartale hinweg, wenn ich genau das eben nicht sehe. Wenn die Margen sinken, wenn die Kundenanzahl stagniert, dann wird PayPal nicht über den, wird nicht eingehen als Unternehmen. Aber wo soll da der Turnaround herkommen? Manchmal reicht auch eine Vision von einem CEO, aber selbst die, die wir zuletzt gehört haben, ist auch schon über ein Jahr her, ist halt nicht so gut gealtert. Das ist der Grund, warum für mich PayPal weiterhin nicht interessant ist. So, das war's für heute. Abschließend nochmal der Hinweis auf die, jetzt hätte ich sie beinahe verraten, also habe ich denn gar nichts mehr in petto, gar kein Spannungsfeld mehr. Also die meisten von euch haben den Report schon bekommen. Wenn nicht, dann holt ihn euch entweder hier über den Link in den Shownotes oder ihr geht auf www.lars-erichsen.de. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende und wir hören uns an dieser Stelle hier am Montag wieder mit dem üblichen Wahnsinn. Macht's gut, bis dahin und ciao. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.